Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Um Luft geht es im neuen Erzählband von Sophia Bahn. Luft, die sie ihren Figuren gibt. Weiter atmen, heißt der Band entsprechend. Wir stellen ihn gleich vor. Vorher befassen wir uns im heutigen Büchermarkt mit einem neu aufgelegten Roman. Einem Roman, der einmal mehr belegt, dass die Themen, die uns heute ganz aktuell beschäftigen, zum Teil schon sehr lange virulent sind. Alexandre Dumas erzählt in seinem frühen Roman Georges von Rassismuserfahrungen, die zum Teil autobiografisch waren. Dumas hat ungefähr 600 Bände veröffentlicht, darunter Theaterstücke, Romane, Reiseberichte, ein vierbändiges Memoirenwerk. Er war Schriftsteller, Journalist, Unternehmer und Verleger. Ein umtriebiger Mensch, der uns heute vor allem als Autor der Erfolgsromane »Die drei Musketiere« und »Der Graf von Monte Cristo« bekannt ist. Dumas wurde 1802 in Nordfrankreich geboren, als Sohn eines karibikstämmigen Kreolen und einer Festlandfranzösin. Ein dunkler Teint galt damals als Zeichen niederer Herkunft, egal wie hoch die Verdienste der Person waren. So hat Alexandre Dumas zeitlebens Rassismus und Diskriminierung erlebt. In seine Literatur sind diese Erfahrungen allerdings nicht eingeflossen, außer eben in Georges, einen seiner ersten Romane, der heute fast vergessen ist. Das Buch erschien zuletzt 1890 in deutscher Übersetzung. Der Berliner Comino Verlag legt die Übersetzung von damals jetzt neu auf und stößt mit Dumas abenteuerliche Geschichte über eine misslungene Sklavenrevolution mitten in die heutige Rassismusdebatte. Cornelius Wüllenkemper stellt die Neuausgabe von Alexandre Dumas Georges vor.
Leidenschaft und Verrat, unnachgiebige Rache, unbedingte Treue und der bedingungslose Kampf für Gerechtigkeit. Das sind die Zutaten, die Alexandre Dumas Romane weltweit berühmt gemacht haben. Auch in seinem Frühwerk Georges bestimmen diese Elemente die Handlung. Schauplatz der wendungsreichen Geschichte um die verletzte Ehre einer Familie, um Sklaven, Kolonialherren und den heldenhaften Kampf gegen Unterdrückung ist die Île-de-France, heute Mauritius, vor der Ostküste Afrikas. Die Hauptfigur Georges Meunier ist der Sohn eines Plantagenbesitzers. Der einzige Makel der wohlhabenden Familie Meunier ist ihre kreolische Herkunft, ihr dunkler Teint. Als 1810 die Briten die französische Kolonie angreifen, schlägt der Vater Pierre Meunier im Bataillon mit seinen Söhnen Jacques und Georges den Feind zwar erfolgreich in die Flucht, den Sieg beansprucht nach der Schlacht aber der hellhäutige Befehlshaber Malmedy. Dessen Sohn Henri, kaum 12 Jahre alt, entreißt Georges die von den Briten erbeutete Fahne und verpasst ihm einen Schmiss mit dem Säbel.
Das war unglaublich, ungeheuerlich, erbärmlich, aber es war nun einmal so. Und täglich kamen in der Kolonie ähnliche Fälle vor. Pierre Meunier, der an Körperkraft, an Charakter, an Reichtum diesem Franzosen dreifach überlegen war, er beugte sich vor der Aristokratie der Farbe, da er sein Leben lang gewohnt war, die Weißen als höhere Wesen zu betrachten. Georges, der keine Träne vergossen hatte, als der Säbel seine Stirn traf, brach in Schluchzen aus, wie er mit leeren Händen vor seinem Vater stand, der ihn nicht einmal zu trösten versuchte. Und Jacques biss sich vor Wut in die Fäuste und schwor, dass er sich eines Tages an der ganzen Sippschaft, ja an allen Weißen, rächen würde.
Georges ewiger Hass und seine spätere Kriegserklärung an alle Weißen muss man vor Alexandre Dumas eigenem Familienhintergrund lesen. Sein Vater, Sohn eines französischen Adeligen und einer ehemaligen Sklavin, war General der Revolutionsarmee. Ungeachtet seiner unbestrittenen militärischen Erfolge wurde Dumas Vater allein aufgrund seiner Hautfarbe in untere Ränge zurückgestuft und quittierte daraufhin den Dienst. Kaiser Napoleon persönlich versagte der späteren Dumas-Witwe gar die Rentenansprüche, eine Erniedrigung, die ihr Sohn Alexandre nie verwandt. Sein Roman Georges, in dem nicht zufällig das Bataillon Dumas den Sieg über die Engländer erringt, ist daher auch als eine autobiografische Abrechnung mit der kolonialen Machtdynamik zu lesen. 14 Jahre nach der schmachvollen Demütigung kehrt Georges als junger Mann auf die Île-de-France zurück. Als Kreole hat er sich in der Gemeinschaft der Weißen in Europa durchgesetzt, hat sich umfassendes Wissen angeeignet, brilliert als vollendeter Kavalier in der gehobenen Gesellschaft, hat seinen Körper, seine Moral und seinen Mut gestellt.
Nun dachte er, dass der Augenblick gekommen sei, nach der Ile-de-France zurückzukehren. Alles, was er erträumt hatte, war in Erfüllung gegangen. Alles, was er gewünscht hatte, war übertroffen. Er hatte in Europa nichts mehr zu tun. Sein Kampf mit der Zivilisation war zu Ende. Sein Kampf mit der Barbarei sollte beginnen. Was kümmerte ihn Europa mit seinen 150 Millionen Einwohnern, mit Parlament und Ministerium, Republik und Königreich? Ihn kümmerte nur die kleine Insel, die wie ein Sandkorn auf der Weltkarte verloren lag. Denn hier erwartete ihn eine große Mission, die Mission der Rache und des Sieges.
Dumas selbst hatte aufgrund seines dunklen Teints zeitlebens mit rassistischer Diskriminierung zu kämpfen, thematisierte diesen Konflikt aber ausschließlich in seinem jetzt neu aufgelegten Frühwerk. Gerade die Literaturkritik legte ihm die Erzählstruktur seiner Romane und die Leidenschaftlichkeit seiner Figuren als Folge seiner kreolischen Herkunft aus, und das nicht nur im Frankreich des 19. Jahrhunderts. Noch der angesehene Literaturwissenschaftler Victor Klemperer schob Dumas enorme Produktivität auf das Negerblut in seinen Adern und erklärte sich so auch die Wildheit der Gefühle und die Rohheit der Geschehnisse in seinen Schriften. Gegen diese Überheblichkeit hellhäutiger Europäer schreibt Dumas in Georges vehement an. Sein Protagonist zettelt eine Revolution in der Kolonie an, für die Ehre seiner Familie und vor allem gegen den Dünkel der weißen Kolonialherren. Georges setzt sich an die Spitze dieser Revolte, die zwei Sklaven des maliziösen weißen Kolonisten Malmedy planen.
Nun, und verstehst du, was das heißen würde, diese sonst so stolzen und grausamen Weißen gedemütigt und flehend zu unseren Füßen zu sehen? Verstehst du, was das heißen würde, sie jetzt täglich 12 Stunden im Sonnenbrand arbeiten zu lassen, sie zu schlagen, zu peitschen, zu schimpfen, wenn sie ermattet umsinken? Sie sind 12.000 und wir 24.000. An dem Tage, wo wir uns zählen, sind sie verloren.
Als historisches Vorbild der fiktiven Revolutionsszenerie auf Mauritius wählt Dumas nicht zufällig die einzige erfolgreiche Sklavenrevolution der Geschichte im heutigen Haiti, dem Herkunftsland seiner Großmutter. Bemerkenswert ist der Umstand, dass weder Dumas Figuren noch der auktoriale Erzähler vor unverhohlenem Rassismus gefeit sind. Georges Bruder Jacques, selbst ein Kreole, kehrt gar als steinreicher und zutiefst rassistischer Sklavenhändler auf die mittlerweile unter britischer Herrschaft stehende Insel zurück. Und auch der Vater Meunier beteiligt sich für seine äußerst lukrativen Kaffee- und Zuckerrohrplantagen am kolonialen Menschenhandel.
Seitdem die Engländer den öffentlichen Sklavenhandel verboten hatten, war indes der Preis so in die Höhe gegangen, dass man sich die nötigen 60 oder 70 Neger aus der Insel nicht ohne ungeheure Opfer hätte verschaffen können. Und so war denn dem alten Meunier die Nachricht äußerst willkommen gewesen, dass ein Sklavenschiff in Sicht sei. Und demgemäß hatte er, der hergebrachten Gewohnheit gemäß, den Signalen des Schiffes durch andere Feuersignale vom Lande aus in der Nacht geantwortet.
Die Rebellion inszeniert Dumas in seinem Roman weniger als grundsätzliches Aufbegehren gegen rassistisch-koloniale Machtstrukturen, denn als persönlichen Rachefeldzug. Seinem einstigen Rivalen Malmedy wirbt Georges die Braut ab, eine schöne Französin namens Sarah. Der antikoloniale Aufstand aber scheitert an der mangelnden Disziplin der Sklavenarmee. In den Straßen deponierte Rumfässer reichen aus, um den Rebellensturm in einem kollektiven Besäufnis enden zu lassen. Wollte Alexandre Dumas damit dem damals herrschenden Zeitgeist gerecht werden, um die Verkaufszahlen seines Romans zu steigern? Oder war es seine Absicht, den bigotten Umgang mit Sklavenhandel und Menschenrechten darzustellen? Die Ambivalenz des Kreolen Dumas zwischen antikolonialer Rebellion und Verachtung für die schwarzafrikanische Ethnie wirft Fragen auf, bis heute. Die Neuausgabe behält die Übersetzung von 1890 bei. Das hat trotz manch heute deutlich überholter Terminologie und grammatikalischer Eigenheiten durchaus seinen Reiz. Die Anmerkungen des Herausgebers Peter Hillebrand verorten den Text aufschlussreich in der literarischen Zeitgeschichte. Georges ist der politischste von Alexandre Dumas Romanen. Auch mehr als 150 Jahre später liest er sich wie eine packende Abenteuergeschichte über das Unwesen rassistisch-kolonialer Ausbeutung.
Das sagt Cornelius Wüllenkemper über Georges von Alexandre Dumas, erschienen im Comino Verlag. Friedrich Rahmhorst hat den Roman aus dem Französischen übersetzt, Peter Hillebrand hat ihn neu herausgegeben und mit Erläuterungen versehen. Auch die in Brasilien und Ungarn aufgewachsene Sophia Bahn ist, wie Alexandre Dumas, eine vielseitige Künstlerin. Sie hat Ausstellungen kuratiert, in Filmstudios gearbeitet, lehrt Amerikanistik an der Universität von Budapest. Sie schreibt vor allem Essays und Kurzgeschichten. Mit dem Prosaband »Als nur die Tiere lebten« wurde sie 2014 auch bei uns bekannt. 2019 erschien der Essayband »Der Sommer unseres Missvergnügens«, in dem Bahn sich mit der menschlichen Erinnerung und menschlichen Gefühlen auseinandersetzte. Mit ihrem neuen Erzählband »Weiter atmen« knüpft Sophia Bahn an den früheren Essayband an, sagt Terry Albrecht.
In vielen Texten Sophia Bahns geht es um das Anatomische, wie in dem Essay »Die Zurückeroberung des Körpers« aus dem Band »Der Sommer unseres Missvergnügens«. Ihr neuer Erzählband »Weiter atmen«, der 2018 in Ungarn und jetzt wunderbar übertragen von Theresia Mora auf Deutsch vorliegt, schließt daran an. Menschen, denen aus verschiedensten Gründen die Luft zum Atmen genommen wurde, stehen im Mittelpunkt dieses Buches. Und gleich die erste der 19 teils nur wenige Seiten langen Erzählungen, Hautatmung, über einen amphibischen Menschen, macht die Bedeutung der eigenen Körpererfahrung deutlich und gibt eine Warnung.
Die Haut fältet sich. Die Zeit fältet sich. Der amphibische Mensch verfügt über Hautatmung. Wenn man die Haut des amphibischen Menschen mit Fett einreibt, erstickt er.
Häutungen endet in einem Prosagedicht. Es ist nicht die einzige Besonderheit, durch die sich Bahns Erzählweise auszeichnet. Dazu gehört auch, dass sie innerhalb ihrer Geschichten, wobei es sich in vielen Fällen nicht um klassisch nacherzählbare Geschichten handelt, die Perspektive wechselt, aus denen sie erzählt. Das fordert vom Leser hohe Konzentration, verleiht dem Erzählten aber auch eine unmittelbarere Wirkung. Etwa in der vielleicht bewegendsten Erzählung »Die aktive Gegend der Sonne«. Eine syrische Familie muss ihre Heimat verlassen. Sie werden zu Flüchtlingen.
Sie wussten schon seit Wochen, dass es so kommen würde. Dennoch harrten sie aus, blieben noch ein wenig, als würden sie sich nur zögernd aus einem angenehmen Zusammensein bei Fremden verabschieden. Noch ein wenig Zeit verbringen, ein wenig von ihrer eigenen Zeit, denn sie waren der Meinung, dass diese Zeit ihnen gehörte. Ihre eigene Zeit in ihrer eigenen Stadt, die war es, die sie eifersüchtig verteidigten, denn wenn ihnen die genommen würde, gäbe es nichts mehr außer dem Stand der Sterne und der Wärme des GPS in ihrer Hand.
Die Familie landet nach einer Flucht-Odyssee in Ungarn. Zitat, dem Land mitten im Herzen von Europa, das so gut wie keine Flüchtlinge aufnimmt und trotzdem überall mit Plakaten vor ihnen warnt. Es empfängt sie mit mehreren meterhohen Stacheldrahtzäunen und Metallcontainern, in denen man vor Hitze kaum Luft bekommt. Daher soll der kleine Sohn Selim vom anderen Teil der Familie getrennt und in einem Heim für Kinder untergebracht werden. Das Kind beginnt vor Trennungsschmerz zu schreien, doch die Mutter weiß es zu beruhigen, indem sie ihm ein Geheimnis anvertraut. Sie erklärt ihm, warum die Sonne mal sichtbar und mal unsichtbar ist. Das geheime Wissen um den Sonnenstern gibt ihm die nötige Kraft. Die Kritik an der Flüchtlingspolitik Ungarns stellt Bahn die magische Kraft des Glaubens an das Gute zur Seite. Bahns politisches, intertextuelles Erzählen hat immer auch etwas Fantastisches, Rätselhaftes, das sich über die reale Politik der Ausgrenzung legt. In der Erzählung »Wege, sich einzuschmiegen« wird ein Gewalttäter in Budapest von riesigen, dunklen Vögeln am Kragen gepackt, die mit
ihrer Beute zum Lichtkreis über der Kuppel des Parlaments hochfliegen und dann langsam mit dem in der Luft kreisenden dunklen Flecken verschmelzen.
Sophia Bahn, deren Mutter das Konzentrationslager in Theresienstadt überlebt hat, beschäftigt sich immer wieder in ihren Texten mit der Verletzlichkeit unserer Existenz. Dabei hat das Leben, schreibt sie in der Erzählung Torte, sehr viel mit der Art und Weise, wie wir kommunizieren, zu tun.
Wie entsteht die Ordnung einer Sprache? Wie ist ihre Tiefenstruktur, ihr Atem? Was für Worte legen sich übereinander? In was für einer Reihenfolge? Was lohnt es sich zuerst zu lernen? Was hat auch später noch Zeit?
Schmecken, riechen und hören. In ihrer sehr sinnlichen Sprache thematisiert Bahn alle Sinnesorgane. So erzählt sie von einem Jungen, der an der Küste aufwächst und vom Meeresrauschen, der gewaltigen Brandung, jede Nacht in den Schlaf gewiegt wird. Seit er dort nicht mehr lebt, hat er Schlafstörungen. Später wird er Astronom und entwickelt eine neue Messmethode zur digitalen Datensteuerung. Wie beim Entzug des Meeresrauschens wird er bei der Erforschung neuer Daten sich selbst ein Fremder. Auch in Bezug auf das andere Thema, das sich wie ein roter Faden durch die Erzählungen Sophia Barnes zieht. Die Erinnerung und dass man ihr nicht trauen kann.
Er konnte sich noch nicht einmal seiner Erinnerungen sicher sein, denn vielleicht wurden diese nur eingesetzt wie ein diskreter Chip. Er selbst war auch eine Erscheinungsform außerirdischer Intelligenz, der man die unlösbare Aufgabe einprogrammiert hatte, nach sich selbst zu fahnden.
Nur die Reisen ans Meer geben ihm ein Stück seiner selbst zurück. Das Meeresrauschen wirkt auf ihn wie eine Bluttransfusion, wie ein Narkotikum. Es sind diese Augenblickserfahrungen, die Sophia Barnes in ihren Erzählungen festzuhalten weiß. Auch von der in Ungarn an den Rand gedrängten großen Minderheit, den Roma oder Zigeuner, wie sie sich dort selbst nennen, erzählt sie. In der titelgebenden Erzählung Weiteratmen. Für den offenbar autistischen jungen Rubika aus dem kleinen Dorf Warschahey in der Tiefebene ist das Größte, mit seiner Mutter auf ihrem Fahrrad sitzend Seife kaufen zu fahren. Sie kaufen jedes Mal 7 Stück, für jeden Tag eine. Als Mutter und Kind infolge eines Unfalls untersucht werden und Rubika die Luft anhalten muss, ist es eine Qual für ihn, auf den reinigenden Seifenduft zu verzichten. Die Seife als gelebte Realität eines Traumes von einer anderen Welt, in die sich der Junge ganz hineinversenkt hat. Und dann ruft seine Mutter ihm zu:
Du darfst wieder weiteratmen. Rubika jauchzte und bohrte seine Fingernägel glücklich in die frisch ergatterte Babyseife. Natürlich, Rubika, sagte Mama, jetzt darfst du weiteratmen. Und sie sogen beide den zarten Seifenduft ein.
In ihren Prosastücken gibt Sophia Barnes verschiedensten Menschen eine Sprache und Luft zum Weiteratmen. Es sind Verlustgeschichten, sei es der Verlust von Heimat und Leben oder Träumen, wie der vom Fliegen, den der Schneider Franz Reichel 1912 hegte, um dann am Boden unter dem Eiffelturm von seinem selbstgebastelten Fallschirm begraben zu werden. In der Unmittelbarkeit, in der Barnes von diesen Menschen erzählt, kommen sie einem ganz nah. Eine kontaktlose Berührung durch Sprache.
Terry Albrecht über Weiteratmen von Sophia Barnes. Theresia Mohrer hat die Erzählungen aus dem Ungarischen übersetzt. Sie sind im Surkamp Verlag erschienen. Um einen etwas konkreteren Verlust geht es in Verena Güntners Roman Power, nämlich um den von Power, eines kleinen weißen Hundes. Der Hund gehört der alten Hitschke, aber die 11-jährige Kerze macht es sich zur Aufgabe, den Hund zu finden. Bald schon animiert sie auch andere Kinder, doch die Suche bleibt lange erfolglos. Heute Abend liest Verena Güntner in der Lesezeit noch einmal aus ihrem Roman Power, und zwar beginnt sie dann in der Mitte des Buches, als die Suche nach Power sich hinzieht. Hören wir mal rein in die Lesung.
Mamas nackte Beine baumeln aus der Hängematte. Sie schläft seit 2 Stunden, ein angefangenes Buch auf der Brust und das Schattennetz der Birke auf ihrem Gesicht. Kerze, die ein Stück abseits auf einem ausgeleierten Plastikgartenstuhl sitzt, scharrt mit den Füßen im Sand. Sie grübelt schwer, sieht immer wieder zu Mama, deren Herumliegen sie reizt, deren sorgloser Schlaf sie immer wütender macht. Sie hat in den letzten 5 Tagen jeden Winkel des Waldes bis zur Schererlinie allein abgesucht. Weiter, das kann sie sich nicht vorstellen, wird Power nicht gelaufen sein. Weiter entfernt sich ein Hund nicht von seinem Zuhause. Oder doch? Der Zweifel nagt an ihr. Was, wenn sie falsch liegt, ihn und die Situation nicht richtig einschätzt? Wie gut kennst du Power, fragt sie sich. Wie gut kennst du dieses Tier? Sie war noch klein, als er zu Hitschke und ihrem Mann kam. Sie erinnert sich trotzdem an den Moment, in dem sie ihm das erste Mal das Köpfchen streichelte, an die Weichheit seiner Ohren, die feuchte, schwarz glänzende Schnauze. Was, wenn sie nicht aufmerksam genug war, den entscheidenden Hinweis übersehen hat? Einen Pfotenabdruck im weichen Erdboden, ein Büschel seines Fells im Haselstrauch. Mit einem Ruck steht sie auf. Sie muss es noch einmal machen, muss zurück in den Wald.
Wie die Suche nach Power weitergeht, das können Sie heute Abend in der Lesezeit erfahren. Dann liest Verena Güntner zum 2. und letzten Mal aus ihrem Roman Power ab 20.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Jetzt gleich geht es nach den Nachrichten in Forschung aktuell unter anderem um Chinas erste Mars-Mission. Dann ist Michael Bödecker am Mikrofon. Für den Büchermarkt war Dina Netz im Studio. Danke fürs Zuhören.